Bonjour und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Figure Francois Monde, dem deutsch-französischen Podcast. Heute wollen wir uns ganz besonders dem Thema Jugendbegegnung und interkulturellen Austausch widmen und sind dafür zu Gast in Berlin beim Centre Français de Berlin. Und ich freue mich ganz besonders, dass Elisa Meunier heute da ist. Herzlich willkommen, Elisa.
Herzlich willkommen, danke.
Schön, dass du da bist. Ich würde sagen, ich spiele den Ball einmal direkt zu dir. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Elisa Meunier. Ich arbeite hier im Centre Français seit 13 Jahren. Ich bin hier Leiterin der Abteilung Jugend und Internationales und ich bin auch pädagogische Mitarbeiterin fürs DFJW hier im Centre Français.
Das heißt, du bringst eine ganze Menge an interkultureller Erfahrung mit und hast ja selber auch eine deutsch-französische Vita. Wenn wir jetzt mal ganz konkret hier aufs Centre Français, aufs CFB schauen, wie ist das CFB damals entstanden?
Ja, also das Centre Français hier, dieses schöne Gebäude, wurde 1961 gebaut, damals für die französischen Streitkräfte. Genau, das Institut Français lag dooferweise im britischen Sektor, also haben sie nochmal hier ein Haus gebaut. Genau, das war ein Ort für die Vermittlung der französischen Kultur hier in Wedding, Kino, Bibliothek, Kochkurse auch für die Nachbarschaft und auch eine Unterkunft für die Familien der Soldaten, die hier zu Besuch waren. Genau, nach dem Ende des Kalten Krieges sind dann die Truppen ausgezogen, gemäß 2+4 Vertrag, also bis 94. Langsam ist dann das Centre Français so entstanden, wie wir ihn kennen. Unsere Satzung stammt von 2002. Wir sind eine GmbH, haben zwei Gesellschafter, einmal die Stiftung SPI, Sozialpädagogisches Institut Berlin, und einmal das Centre des Échanges Internationaux, CEI, in Paris. Genau, und ich habe mich vorhin nochmal die Satzung angeschaut. Die ist überraschend aktuell. Also tatsächlich, wir machen, glaube ich, so eigentlich alles, was dann vorgesehen war damals bei der Gründung vom Centre Français. Also internationaler Jugendaustausch, Kulturaustausch, Kunst- und Künstleraustausch, europäische Berufsbildung, Beherbergung von Jugendlichen. Das alles machen wir tatsächlich, ja. Einbezug der lokalen Kultur- und gemeinwohlorientierten Organisationen, so Förderung, Räumlichkeiten anbieten für solche Vereine und Organisationen. Genau, das alles machen wir. Das Einzige, was wir vielleicht nicht wirklich machen, sind die Sprachkurse. Aber selbst da bieten wir zum Beispiel Tandem-Sprachkurse im Sommer nach der Methoden und der finanziellen Unterstützung vom DFJW.
Das heißt, ihr blickt jetzt zurück auf gut 30 Jahre Erfahrung allein in der Form, wie ihr jetzt arbeitet. Wenn du auf diese 30 Jahre zurückschaust, was würdest du sagen, was für Meilensteine, was für Herausforderungen habt ihr in der Zeit eigentlich durchgemacht? Weil ich denke, zwischen den 90ern und jetzt hat sich ja sicherlich einiges getan.
Ja, also zu den Meilensteinen würde ich vor allem sagen, also das ist, es geht immer darum, die Dinge nicht als selbstverständlich hinzunehmen und wir müssen immer neu anfangen, also immer wieder so neue Begegnungen schaffen, neue Projekte und vor allem das Publikum erweitern. Das ist also, damit wirklich alle oder fast alle Menschen dann Zugang zu den Programmen haben. Und die Themen, ja, die Interessen sind vielfältig, würde ich sagen. Und also vor allem ist es ja so, dass die Jugend vielfältig ist. Also ich glaube nicht, dass es eine Jugend gibt. Aber eines stellen wir fest, eines habe ich auf jeden Fall miterlebt, ist, dass seit der Pandemie die psychische Gesundheit ein ernstes Thema geworden ist bei den jungen Menschen. Die sind weniger belastbar, die haben irgendwie, manche haben das Bedürfnis, alle Grenzen auszutesten, die haben wichtige Stationen zum Teil in ihrer Jugend verpasst. Ja, wir haben noch vor 10 Tagen einen jungen Mann hier, er hat die Pandemie miterlebt natürlich und er hat außerdem noch ein Jahr lang Long-Covid gehabt. Und das ist für ihn eine Herausforderung, ja, haben wir auf jeden Fall miterlebt für seine Familie und dann für uns natürlich auch während seines Aufenthalts.
Und wie integriert ihr das in den Austausch? Also wie geht ihr damit um, wenn jemand dabei ist, der in seiner Jugend in so einer wichtigen Lebensphase so eine Prägung mitgemacht hat?
Manchmal geht es so weit, dass es gar nicht möglich ist. Also in dem Fall musste er irgendwann nach Hause, weil es dann nicht funktioniert hat. Und er hat sich dann ja in Gefahr gebracht und dann auch die restliche Gruppe hat er in Gefahr gebracht. Also, aber sonst, es geht natürlich sehr viel mit ganz viel reden, also Bezug haben, ja, ganz viel reden, ganz viel persönlich kennenlernen, ja.
Verstehe. Wenn wir jetzt nochmal auf die Themen blicken, und ich glaube, was bei den Themen ganz wichtig ist, wir müssen auch hier nochmal sagen, du hast es vorhin gesagt, uns ist es als Jugendausschuss auch immer ganz wichtig zu sagen, es gibt nicht die Jugend. Also auch in der Jugend, unter Jugendlichen gibt es sehr, sehr unterschiedliche Interessenslagen und Themen, die einige umtreiben und andere weniger. Wenn du auf die Themen schaust, die ihr in den letzten 30 Jahren bearbeitet habt, zu denen ihr gearbeitet habt, Anfang der 90er, ganz anderer Kontext, europäische Einigung, Wiedervereinigung, Jahrtausendwende, die bevorstand. Zum Teil diskutieren wir heute noch ähnliche Themen, aber natürlich auch viele neue und andere Themen, Stichwort Klimaschutz, Nachhaltigkeit etc. Merkt ihr, dass sich die Themen auch bei euch verändert haben?
Ja, also wir machen viel zum Beispiel zum Thema Umwelt, Umweltschutz. Aber da würde ich sagen, genau, ich habe das vorhin auch ein bisschen aufgelistet, überhaupt nicht vollzählig, im Gegenteil, es ist wirklich nur ein Zehntel davon, aber wir hatten wirklich alle so Begegnungen von FleischerInnen, die dann 2012 dann Currywurst noch auf dem Rathausvorplatz in Paris verkauft hatten. Ja, Street-Soccer-Austausch mit Marseille und Tetovo, Hip-Hop machen wir ganz häufig. Jetzt haben wir demnächst Voltigieren mit Pferden, dann die Tandem-Sprachkurse, Theater, so BäckerInnen, KondukteurInnen, Umwelt, Natur, ziemlich viel Sport, inklusiver Sport, Fortbildungen sowieso, politische Bildung, Gartenkollektive aus Paris und Berlin hatten wir. Wir hatten auch Begegnungen mit jungen Menschen, die straffällig geworden waren. Ja, ganz viele Projekte, auch so außerschulische Projekte. Das ist sehr vielfältig.
Jetzt hast du gerade auch das Thema inklusiver Sport angesprochen. Was mich da interessieren würde, wie stellt ihr sicher, dass die Programme für Jugendliche mit ganz, ganz unterschiedlichen Backgrounds, mit unterschiedlichen Fähigkeiten zugänglich sind? Macht ihr das mit Partnern zusammen? Habt ihr intern bei euch im Team Expertinnen und Experten, die sich mit dem Thema auskennen? Wie macht ihr das?
Ja, also ich glaube, das muss ganz am Anfang mitgedacht werden. Ja, welches Thema? Wie kommen die Informationen über dieses Programm an? Was kostet die Teilnahme? Und wie viel Geld bedeutet eigentlich 200 Euro für eine Familie, die mit wenig finanziellen Mitteln auskommen muss? Ja, welche Betreuung ist notwendig? Wie müssen die Programme angepasst werden? Und wie ist das mit dem Geldgeber auszuhandeln zum Beispiel? Ist das Thema auch vielfältig und spiegelt die Diversität, die wir in unseren Begegnungen sehen wollen zum Beispiel? Oder sind wir dann alle weiße europäische BildungsbürgerInnen ohne Behinderung? Ja, das muss alles kritisch betrachtet werden. Wir arbeiten viel mit lokalen Trägern, die tagtäglich mit jungen Menschen in Kontakt sind. Und ja, wir bauen die Projekte gemeinsam auf und gehen auf die Interessen der jungen Menschen zu. Zu dem Projekt zum Thema Inklusion Sport, das war wirklich die letzte Herausforderung für uns. Da haben wir haben im Juni 2023 Gäste aus Paris und Berlin empfangen, die auf dem Rollstuhl angewiesen sind. Wir hatten 5 Tage lang 13 Rollifahrenden hier im Haus. Ich habe vorhin nachgezählt. Wir haben vieles mit denen gemacht und wir waren auch wirklich mit der BVG unterwegs, haben dann mit denen auf die Aufzüge gewartet. Ja, und wir haben auch hier bei uns die Fête de la Musique noch mitgemacht und dann irgendwie so Schnupper-Sport, inklusiver Sport angeboten. Das kam sehr gut an. Und jetzt im September fahren wir mit der Truppe nach Paris. Genau. Für das Projekt haben wir vor kurzem den Rouvent-Preis der französischen Botschaft erhalten. Genau, wir sind ja sehr stolz drüber. Wir haben ganz viel dazu gelernt. Wir haben aber auch sehr viel improvisiert und genau sehr viel mit denen kommuniziert. Also für diese inklusive Projekte mit Menschen mit Behinderung habe ich eines gelernt. Wir müssen fragen, was geht und was nicht geht. Also ich kann selber nie einschätzen, wenn ich die Menschen nicht kenne, was sie können, nicht können. Also es ist wie die Jugend. Es gibt nicht eine Behinderung oder es gibt nicht der eine Rollifahrer. Die sind alle unterschiedlich und auch alle unterschiedlich drauf. Genau, und so einfach fragen und sich trauen.
Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Tipp, weil die Frage doch häufiger mal auch von Engagierten im Franco-Allemand kommt, zur Frage, wie binde ich eigentlich Menschen mit Behinderung ein, die vielleicht nicht tagtäglich an Begegnungen teilnehmen können aufgrund von physischen Barrieren. Ich glaube, da einfach der Hinweis, mit den Leuten sprechen und nicht vermuten, was sie können, sondern sie fragen, was sie können und was sie mitmachen können und wie man sie einbinden kann, ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Danke dafür. Wenn wir jetzt auf eure Arbeit und die Entwicklung mit Blick auf Technologien und soziale Medien schauen, was würdest du sagen, ist das bei euch ein Thema? Natürlich klar in der Kommunikation, aber auch in den Projekten, die ihr macht?
Also bei uns im CFB, wenn ich ehrlich bin, ganz wenig. Wir sind da sehr altmodisch unterwegs und setzen auf Präsenz, auf Menschen, kollektive Erfahrungen, Berührung und auch Toleranz. Ja, in der Pandemie haben wir natürlich auch andere Formate getestet. Wir sehen sie aber eher als Hilfsmittel für die Vorbereitungen, also nicht wirklich bei den Projekten.
Was mich in dem Zusammenhang nochmal interessieren würde, wir reden ja heute auch natürlich jetzt gerade auch im Nachgang der Corona-Pandemie sehr stark über auch die Situation von jungen Menschen und von Jugendlichen, jungen Erwachsenen, auch mit Blick auf politische Beteiligung, politische Debatten. Wie nehmt ihr das bei den Teilnehmenden wahr, die bei euch mitmachen? Ist das ein Thema? Merkt ihr, dass die von bestimmten Themen umgetrieben werden? Ob es andere Themen gibt, die sie mehr interessieren, politischer Art, als es früher der Fall war? Wie ist das bei euch in euren Austauschen?
Also ich glaube, wir versuchen relativ unabhängig davon zu arbeiten. Das ist aber eigentlich gar nicht möglich, weil wir von öffentlichen Fördergeldern leben. Ich sehe beispielsweise, wie zunehmend Projektaufrufe genutzt werden, um die Projekte in bestimmte Richtungen zu orientieren. Ja, das sehe ich ja kritisch. Genau, anstatt die Träger die Freiheit zu gewähren, welche Themen sie behandeln möchten, werden die Mittel dann immer öfters an bestimmte Themen oder Formate geknüpft. Ich denke, das ist nicht im Sinne einer frei lebenden Demokratie. Und ja, ich glaube auch nicht, dass es auch so gedacht war in der Nachkriegszeit, ne, wenn man so auf internationaler Jugendaustausch gesetzt hat. Genau, und aber bei den jungen Menschen, ja, ich glaube, die sind auch so wie uns manchmal, fühlen sich manchmal zensiert, oder ja, aber die, dass sie das Bedürfnis haben, auf jeden Fall, sich auszutauschen, ist immer noch da, schon immer.
Okay, also eher eine konstante Entwicklung, kann man sagen. Was mich interessieren würde, wenn du zurückblickst auf deine Arbeit am CFB, auf eure, die ihr in den letzten Jahrzehnten gemacht habt, was waren für dich persönlich die Highlights, wo du sagst, dafür lohnt es sich, dass wir das hier alles machen?
Ja, also ich habe vorhin ein bisschen nachgedacht, was es dann für prägende Ereignisse gab. Ich habe mich erinnert, ich habe 2013 dann eine Gruppe Berliner Kinder mitgenommen zu einer trinationalen Begegnung nach Serbien. Und einer davon hatte einen kosovarischen Pass. Genau, und ich bin dann alleine mit ihm über den Landweg gereist, während die anderen mit weiteren BetreuerInnen dann geflogen sind, weil das für ihn die einzige Möglichkeit war, eben die Grenze zu überqueren. Und zweimal wurde uns dann damals die Einreise verweigert. Das war ja ein ziemlich prägendes Erlebnis, auf jeden Fall. Und dann das dritte Mal haben wir es aber geschafft, nachdem wir zurück nach Budapest gefahren waren und wir haben dann die Behörde um Hilfe gebeten. Und bei der letzten Einreise, wir saßen wirklich im Bus mit ganz vielen Serben da. Die waren alle so mit uns aufgeregt, mit aufgeregt und waren danach auch total gerührt, dass es geklappt hat. Und die meinten, die hätten das noch nie gesehen, dass jemand mit dem kosovarischen Pass dann diese Grenze überquert. Ja, und das war damals für mich und auch für den Jungen natürlich eine total prägende Erfahrung. Ja, das letzte Mal habe ich auch gesehen und mich erinnert, 2012 waren wir in Paris für die Fête de la Musique und da waren eben dann Berliner Jugendlichen dann aufgetreten auf der Bühne und einer war auch ein Rollifahrer und er hat, ich glaube, 10 Jahre später hat er nochmal das auf Facebook gepostet, das Bild, und meinte, ja, beste Zeit meines Lebens, und es war schön, weil so diese Schicksale, die sehen wir nicht. Wir sehen nicht, wie die Biografien sich entwickeln, was die Menschen so machen. Und wir wissen auch nicht, wie sie dann zurückblicken nach den vielen Jahren. Genau, aber das hatte mich dann gerührt. Ich höre auch immer wieder von Teilnehmenden, die sich bei unseren Programmen kennengelernt haben und dann eine Familie gegründet haben. Das ist rührend. Selbst meine Familie ist das Ergebnis einer deutsch-französisch-marokkanischen Begegnung.
Okay. Also, genau. Wie die Erasmus-Kinder und
ja, genau, die gibt es tatsächlich.
Ja, aber umso schöner ist es auch bei euch.
Und ich habe auch eine sehr lustige und prägende Erfahrung gemacht. Ich war mal, ja, wir hatten so ein deutsch-französisch-algerischen Projekt und ich war dann mit Rafik Mousli aus Interkulturell in Marseille. Dann waren dann 2 Tage länger geblieben nach dem Projekt, weil wir gerne auf die Spuren meiner Familie, das waren Französinnen in Algerien, gehen wollten. Und meine Oma hatte mir eine Mappe vorbereitet mit alten Bildern und Stadtplänen. Und als wir dort ankamen, stellten wir das unglaubliche Fest. Unsere Familien hatten im selben Haus gewohnt, wow, in der Stadt Gijel. Also Rafik Mousli, ja, pädagogischer Mitarbeiter damals vom DFB in Marseille, genau, und ich, unsere Familien im selben Haus in Algerien gelebt. Also ja, sowas gibt's.
Genau. Zusammen. Das ist ja super schön.
Und so ein bisschen mit Blick in die Zukunft, du hast gerade schon gesagt, man weiß nie, wie sich das Leben der Teilnehmenden nach einem Austausch am CFB entwickelt. Mit Blick auf die Zukunft des CFB selber, was habt ihr euch noch für die Zukunft vorgenommen?
Ja, also ich glaube, wir wollen schon mehr inklusive Projekte machen, weil die sind wirklich sehr inspirierend. Wir gehen auch in Richtung mehr trilaterale und mehr multilaterale Programme. Wir haben dafür vor kurzem ein großes Label vom Erasmus Plus bekommen. Genau, ich glaube, das ist das genau selbst. Aber wir machen weiterhin, also wir sind dann vor allem vom deutsch-französischen Jugendwerk gefördert und auch von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Und unser erster Auftrag ist natürlich dann der deutsch-französische Austausch. Das bleibt natürlich dann bestehen, ja.
Ja, ich glaube, das ist zum Abschluss nochmal ein ganz wichtiger Punkt und auch einer, der uns als deutsch-französischem Jugendausschuss immer im Herzen liegt, ganz klar zu sagen, lasst uns das deutsch-französische zwar als verbindendes Element sehen, aber es darf nie exklusiv sein und wir sollten immer, gerade bei Begegnungen, auch trilateral oder multilateral schauen, dass das Deutsch-Französische zusammenbringt, aber eben nicht sozusagen ausschließend ist. Und in diesem Sinne ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Elisa, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über deine Arbeit und das Centre Français de Berlin zu sprechen.
Ja, vielen Dank. Danke, dass du gekommen bist.
Vielen herzlichen Dank. À la prochaine.